Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
RSM Classic auf der PGA Tour, das 8. Turnier der neuen Saison, startet jetzt bzw. wird jetzt bei uns analysiert hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Und wir schauen natürlich ganz besonders auf Charles Howell, den Dritten. 11 Jahre und 9 Monate hat der Mann warten müssen, um endlich mal wieder einen Turniersieg einfahren zu können. Sein Dritter auf der PGA Tour in seiner Karriere. 333 Starts lagen zwischen diesen beiden Erfolgen 2007 und 2011. 2007, da war es die Genesis Open, die er gewann. Und davor, da hatte er eine fast 5-jährige Durststrecke durchmachen müssen. Den ersten Sieg feierte er nämlich 2002 bei der Michelob Championship at Kingsmill. Das Turnier gibt es schon gar nicht mehr. Lange, lange ist es her, Desiree. Da glaubt man fast nicht dran. Aber Charles Howell, einer, den man immer auch so ein bisschen vernachlässigt hat, weil er eben so lange nicht gewonnen hat. Aber trotzdem, da vernachlässigt man bei, dass er unheimlich konstant ist.
Ja, das ist so ein Typ, der wirklich absolut, seit im Prinzip 20 Jahren im Geschäft ist, also fast 20 Jahre, der hat nie die Tourkarte verloren, der war für jede Edition der FedEx Cup Playoffs qualifiziert, das musste er auch erstmal hinkriegen, da sind schon ganz andere dran gescheitert. Und der hat da in der Zeit auch irgendwie, was haben sie geschrieben, mehr als 35 Millionen Dollar gewonnen. Also der ist, kann sein Leben schon vom Golfsport bestreiten. Aber es ist tatsächlich einer von den Typen, die nur sehr punktuell da auf dem Siegerpodest zu finden sind, um das mal irgendwie bildlich zu umschreiben, was nicht daran liegt, dass er nicht Golf spielen könnte. Howell ist jemand, der wahnsinnig analytisch ist. Und der sich damit vielleicht auch ab und zu selbst im Weg steht. Also er hat 529 PGA Tour Events gespielt. Er ist jemand, der super fasziniert ist vom Golfspiel auch. Aber wie gesagt, sowas kann halt auch behindern dann in der freien Ausübung. Es ist tatsächlich so, dass er zwei so Launch Monitors hat, diese Schwungüberwachungsgeräte. Ja. Und da gab es dann wohl eine kleine Diskrepanz in den Werten, die angezeigt haben. Und dann hat er halt da wirklich also die Fabriken angerufen und hat gesagt, hey, woran liegt denn das und so. Also der wirklich dann unglaublich auch auf Zahlen aus ist, auf Statistiken, mit Statistiken arbeitet, was er da so macht und selbst auch sagt, dass er am liebsten irgendwie Mathematiker wäre, wenn er nicht Golfer wäre. Und das ist natürlich was gut ist, wenn du dein Spiel hinterfragst. Das ist vielleicht aber auch was dir ab und zu mal im Weg stehen kann. Und bei Charles Howell ist aber so, dass er wirklich jetzt lässt sich immer seinen Weg gemacht hat, dass er sehr, sehr konsistent ist in seinen Leistungen, das stimmt schon. Aber das halt jetzt wirklich ewig lang gedauert hat, bis da wieder mal ein Sieg um die Ecke kam. Und ganz ehrlich, es sah am Sonntag auch so zu Beginn der Schlussrunde gar nicht unbedingt so aus, als ob das diesmal klappen würde.
Okay, da können wir ihn gleich mal selber zuhören. Charles Howell, der Dritte, der sich ja erst im Stechen gegen Patrick Rogers durchgesetzt hat, zum Start seiner Runde bei den Kollegen der PGA.
Man, I don't even know what to say. It's the way I started today, bogey double, the first two holes, and I just honestly thought I'd shot myself in the foot again. And you know, then I was, somehow able to, sort of settle the round down a little bit from there. But, I thought that was pretty much over. And being that, how many birdie holes, et cetera, the guys that were, chasing. So I thought it was let's just have a really nice rest of the day and just see what happens here. But if you'd asked me after that second hole, would I be sitting here right now? The answer would be overwhelmingly no.
Es kamen ja dann noch 6 Birdies, die das alles dann richtig gerade rückten, aber er hat es ja schon gesagt, es klang, als wenn er sich selbst ins Knie schießt oder in den Fuß schießt.
Ja, und das ist halt als jemand, der eben ganz oft immer wieder irgendwo nah dran war, aber dann letztendlich den Turniersieg nicht durchziehen konnte, ist das natürlich eine Katastrophe, wenn eine Schlussrunde so losgeht. Und er sagt es ja schon selbst, du kommst dann wieder in den Rhythmus oder du denkst dann selbst wieder, oh man, das geht gar nicht gut los. Und das geht eben womöglich dann in die Hose. Und insofern hat er da eben, aber es ist tatsächlich vergleichbar, jetzt nicht nur die Comeback-Story, sondern auch so von ich finde das Mindset, also ist jetzt so, das ist so von außen, das ist so ein Gefühl wieder von mir, tut mir leid, aber das Mindset, was ich denen unterstelle für diesen Schlusssonntag, war irgendwie so ein bisschen ähnlich. Die haben einen anderen Rundenverlauf gehabt natürlich. Bei Willett war es ja eher so ein Kickstart am Anfang und am Ende wieder so ein bisschen, fast schon ein bisschen Schwierigkeiten, aber die haben es beide einfach durchgezogen. Die haben dann sich nicht beirren lassen, haben ihr Spiel durchgezogen und du kannst ja in dem Moment nichts machen. Ich meine, wenn jetzt da irgendein anderer unterwegs ist und halt einfach dann noch mehr Birdie spielt, dann hast du ja sowieso verloren, in Anführungszeichen. Also sowohl bildlich als auch dann tatsächlich auf der Scorekarte. Aber du musst halt diesen Fokus kriegen und auf dein eigenes Spiel dann zurückfinden. Und das hat Charles Howell gemacht, ohne sich zu sehr von dem Gedanken runterziehen zu lassen. Oh man, das läuft ja schon wieder so, wie ich es schon oft erlebt habe, dass ich nämlich eigentlich ein gutes Turnier gespielt habe und dann die Schlussrunde vielleicht nicht so durchziehen kann. Und insofern ist das, denke ich, schon, hat er da zum rechten Zeitpunkt seine Nerven und alles wunderbar irgendwie zusammengenommen und sich irgendwie fokussiert und das Ruder tatsächlich buchstäblich rumgerissen.
Und das, obwohl er ja nochmal richtig Druck gekriegt hat von Patrick Rogers, der nämlich bogeyfrei blieb auf dieser Schlussrunde, der eine 62 auf den Platz gezaubert hat, muss man sagen, vor allen Dingen unter der Tatsache, dass es am Samstag für ihn eben auch schon großartig lief mit einer 61. Was wäre für den drin gewesen, wenn er am Donnerstag und am Freitag nicht die jeweils 70er-Runden gespielt hätte? Der wäre weit vor allen anderen gewesen, aber so ist es eben im Golf. Das ist schon manchmal ein ziemlich schwieriges Spiel und da muss es dann richtig klicken. Patrick Rogers, natürlich zu seiner Runde und zu seiner, ja, seinen Learnings aus dieser Runde.
Yeah, it's going to take a little time to digest. Obviously, I felt like I was in good position in the driver's seat there, and I didn't really back down. I stayed aggressive and made birdies all the way to the finish, and it's just a testament to how well Charles played there coming in. And no regrets in the playoff. I was aggressive on both my birdie putts, and he just one-upped me, so it's all good.
Patrick Rogers mit einer wirklich starken Leistung, aber dann am Ende im Playoff unterlegen, weil die Konstanz nicht über die komplette Zeit war, über 4 Tage.
Ja, also das Wochenende ist ja stellar, du kannst es ja nicht anders sagen. Also es tut mir leid, wenn ich da ab und zu mal so unkontrolliert irgendwelche englischen Ausdrücke einstreue. Man hört und liest da einfach unglaublich viel amerikanische Berichterstattung und manchmal fällt einem dann auch das passende deutsche Wort nicht ein. Ich kann nicht sagen, es war ein stellares Wochenende oder vielleicht könnte ich das auch sagen.
Interstellar schon fast.
Interstellar, oh, da müsste man ein anderes Thema nehmen für einen Podcast. Nein, also sorry, das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich toll Englisch reden will, sondern weil mir dann einfach nichts Besseres einfällt. Das ist, diese 61, 62 abzuliefern an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ist eine Mega-Leistung. Aber es hilft tatsächlich, wie du schon gesagt hast, nicht so viel, wenn die Tage davor nur so mittel waren. Und 270er-Runden ist halt nur so mittel. Es ist ja dann auch übrigens so, dass 270er-Runden heißen, du bist gerade noch durch den Cut gekommen. Das muss man auch immer dann noch dazu sehen. Und das ist dann halt, ja, und dann bist du irgendwie so am Ende des Feldes und hast irgendwie auch nichts mehr zu verlieren und dann kommst du auf einmal in so ein Mindset, wo es irgendwie funktioniert, wo du halt dann entspannt einfach sagst, ja, mal, jetzt spiele ich halt mal, schauen wir halt mal, geht eh nichts mehr und auf einmal legst du eine 61 hin. Also das soll jetzt diese 61 nicht schmälern, aber das ist einfach, das ist schon signifikant, dass diese Fast-Cut verpassen und dann ein wahnsinniges Wochenende zu spielen. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es bisher noch niemand geschafft hat, 61, 62 am Samstag, Sonntag auf diesem Platz zu spielen. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster, weil das einfach, das machst du gerne mal an einem Tag, das haben schon viele gemacht sicher, oder also eine der beiden Zahlen, aber das machst du nicht an 2 Tagen in Folge. Das ist sehr ungewöhnlich. Nicht so tief. So 2, 3, 64, okay, aber nicht 61 und 62.
Ist sogar, Desiree, um dich kurz zu unterbrechen, der beste 36-Loch-Score auf den beiden Schlussrunden in der PGA-Tour-Geschichte.
Ha, siehste? Statistik hatte ich nicht vorliegen, aber so gefühlsmäßig erfasst.
Ich habe eben noch mal schnell nachgeschlagen, deshalb.
Naja, aber das ist dann sogar nicht mal nur auf diesen Platz beschränkt, sondern generell, also das hast du ganz selten. Und das ist für Patrick Rodgers halt so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wird er sich ärgern, dass halt die ersten beiden Tage nicht besser waren, weil du halt die 4 Tage brauchst. Das ist halt der Witz, der dann benötigt wird, um Turniere zu gewinnen. Auf der anderen Seite musst du von diesem Turnierergebnis als Patrick Rodgers mitnehmen: ich bin in der Lage, eine 61 und 62 an einem Schlusstag zu spielen. Ich habe damit zwar nicht gewonnen, ich habe damit aber sogar mich ins Playoff gehievt. Naja, und dann sind halt auch noch andere da, die auch Golf spielen können. Also darauf würde ich es letztendlich runterbrechen.
Und die waren tatsächlich da, aber schon richtig, richtig stark. Für Patrick Rodgers, der in dieser Herbstsaison noch so den ganz letzten Tick braucht, wie er selbst sagt.
Yeah, I mean, I had been playing really consistently well all fall, and I've been working so hard with my coach Jeff Smith for the last year and a half just to get my game, you know, back to where I know I can play like this. And I've had a ton of rounds in the fall lately where I've gotten off to great starts. It looks like I could take it really, really low, and just haven't quite got over the edge. And this weekend, sometimes, you know, when you make the cut on the number, you can play pretty free, and I played freely and confidently, and next thing I know, I'm right in the mix.
Er ist im Mix und irgendwann wird es auch klicken. Ich glaube, das ist auch das Ergebnis unserer bisherigen Sendung. Das haben wir bei Danny Willett gesehen, das haben wir bei Charles Howell, dem Dritten, gesehen, den wir auch nochmal hören können, weil der nämlich gesagt hat, Golf ist manchmal auch wirklich ein ziemlich brutales Spiel.
You know, golf is a brutal game and the highs of the high, it comes with a lot of really lows and you know, you work and you practice and you prepare and you think you're doing all the right things and the results don't quite show that. And so then you start to question everything, really. And it's a wonderful lesson to be learned that if you truly believe in what you're doing, to stay the course. And if no one else proves it but me today, then it does prove it. You know, it's been 11 years since I've won a golf tournament, and quite honestly, I didn't know if I would ever win one again. For the obvious reasons that I had come up short so many times and the fact of how the game is changing.
Also, er hat es auf jeden Fall geschafft und ist damit ein sehr, sehr schönes Beispiel. Charles Howell der Erste, also im Playoff sich gegen Patrick Rodgers durchgesetzt. Webb Simpson mit einem Schlag Rückstand hinter diesen beiden. Dritter und auf dem geteilten sechsten Platz, an dem alleinigen sechsten Platz sogar, Cameron Champ, Desiree. Auch der hat wieder eine Top 10 hingelegt.
Ja, und der hat ehrlich gesagt Charles Howell auch ziemlich belästigt mit seinen Abschlägen. Der Otto, den wir nämlich gerade gehört haben, der wäre dann noch weitergegangen und der bezieht sich dann irgendwann, also er spricht ja von den Changes im Golf-Circuit und da bezieht er sich unter anderem auch auf Cameron Champ, so nach dem Motto, weißt du, wenn du die Schlussrunde da irgendwie mit Cameron Champ unterwegs bist und dann haut er einen Abschlag nach dem anderen auf 380, was weiß ich wohin, Yards raus, da stehst du dann schon daneben und fragst dich manchmal, was du eigentlich noch machen sollst. Also Cameron Champ hat da durchaus, war durchaus furchteinflößend. Wobei eben bei ihm das Charmante ja ist, dass er zum einen die Mitspieler mit seinen Abschlägen absolut demoralisiert und zum anderen die absolut beste Strokes-Gain-Putting-Statistik hat bei dem Turnier. Also der hat in allen Putt-Werten, war da ganz, ganz weit vorne. Der hat da Dinge gemacht, jetzt leider nicht am Schlusstag. Dem ist nämlich buchstäblich, obwohl er keine lange European-Tour-Saison hinter sich hat und nicht berechtigt dazu ist, dem ist auch die Luft ausgegangen am Schlusstag. Der war sogar noch so um den Turn rum, war er noch in the mix, der war mal sogar in geteilter Führung, aber er hat dann auf den Back Nine wirklich gar nichts irgendwie ins Rollen gebracht, ergebnistechnisch meine ich jetzt, und hat dann nur an der 15 einen Birdie spielen können und an der 17 leider noch einen Bogey hinterher gespielt und dann letztendlich hat das nicht gereicht, um sich da noch weiter vorne zu platzieren, aber trotzdem ist das ein erneutes Top-10-Ergebnis für ihn und Cameron Champ ist also... Aber wirklich ganz ehrlich, wenn du den Schwung anguckst, die hatten jetzt auch so ein Slow-Mo-Video. Ich schwärme, ich weiß, es nervt, aber es ist, also ich sehe schon irgendwas in dem Jungen, dass der wirklich uns dauerhaft da noch Freude machen könnte. Die haben seinen Schwung natürlich im Slow-Mo-Video analysiert oder einfach gefilmt. Und wenn du da siehst, was der für einen Durchschwung hast, was der für eine Hüftdrehung hat im Schwung und was der da dann letztendlich für einen Druck auf den Ball bringt, da kannst du einfach, weiß ich nicht, da bleibt bei mir einfach immer nur der Mund offen und ich denke nur, wow, krass, also ein Bruchteil davon und ich wäre happy. Aber das ist halt, also diese Kombination, ich sag's jede Woche und ich sag's jetzt nochmal, wenn der mit diesem wahnsinnslangen Spiel und auf der anderen Seite seine Unbefangenheit beim Putten eben. Oder ja, Unbefangenheit ist eigentlich schon wieder eine Einschätzung. Ich hoffe, dass er den Touch beim Putten so behält, weil er wirklich, das sind so viele Putts dabei. Und was mir eben gefällt, das ist nicht dieses Rumgeeier ewig, sondern der stellt sich hin und schafft es wirklich, sich voll auf die Lochmitte zu fokussieren und macht ganz klare Putts, hat einen unglaublich guten, hat eine unglaublich gute Durchschwinggeschwindigkeit im Putt. Also der macht nicht so diese, das unterläuft uns Amateuren nämlich auch mal ganz gerne, dass du irgendwie einen Putt hast, der nicht so schnell werden soll und dann ist man so, stoppt man so fast im Durchschwung, in Anführungszeichen, im Putt. Also der geht wirklich durch bei allen Putts. Die sehen alle relativ ziemlich schnell gemacht aus. Von der Geschwindigkeit, mit der er an den Ball geht mit dem Putter, aber die sind so organisch und dann halt eben auch auf Spur. Und also das ist, ja, ich schwärme wieder, aber also ich warte ehrlich gesagt nur drauf, dass Cameron Champ dann noch weiter oben auftaucht, weil der jetzt also wirklich eine sehr konstante Leistung abliefert in seiner Herbstsaison, die bei einem Rookie so, finde ich, nicht unbedingt erwartet werden kann.
Naja, das ist schon ziemlich stark. Und zumal er hat auch noch eine besondere Wertung gewonnen, nämlich die Birdies for Love Wertung. Da wurde auf den ersten 8 Turnieren der Fall Series oder der neuen PGA Tour Saison zusammengezählt, was an Birdies oder Eagles gespielt wurde. Und da war Cameron Champ am Ende mit 120 vorne. Und das brachte dann 300.000 US-Dollar, nicht für ihn, sondern für einen guten Zweck seiner Wahl. Also nicht nur stark gespielt, sondern auch was Gutes getan, für den guten Zweck was getan. Und es gibt noch eine neue Wertung, wo er sich dann auch schon entsprechend gut platziert hat mit seinem Saisonstart, den Windham Rewards Top 10, nämlich die Serie. Da werden dann am Ende des Jahres nochmal 10 Millionen Dollar Bonus unter den besten Top 10 Finishern der Saison ausgeschüttet. Also man kann es auch irgendwo verstehen, dass die Leute alles auf der PGA Tour spielen wollen.
Ja, klar, da hast du natürlich die Töpfe, aus denen dann geschüttet wird und Cameron Champ in dieser Windham-Wertung im Moment ganz, ganz weit vorne mit Sicherheit. Und ja, mei, da geht es halt ums große Geld, das ist ganz klar, da will man spielen, da wollen auch unsere deutschen Golfer natürlich spielen. Oh. Leider bei diesem Turnier mit äußerst überschaubarem Erfolg.
Jäger plus 7 nach 2 Runden den Cut verpasst und Alex Shaker even par immerhin, aber auch den Cut verpasst. Die 74 am ersten Tag, die erwies sich dann als zu hoch. Die 68 am zweiten Tag, das, was man eigentlich hätte spielen müssen, um dann auch eine ordentliche Platzierung am Ende zu haben, zumindest ins Preisgeld zu kommen. Wir haben über 2 Comebacks gesprochen, schon bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Jetzt sprechen wir über das dritte, gleich nach einer kurzen Pause auf der LPGA-Tour, nämlich, da gab es ja das CME Group Tour Championship und einen Sieg von Lexi Thompson. Gleich mehr dazu bei nurgolf.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.